Wenn man die lange Geschichte Israels betrachtet, wirkt es erstaunlich, wie viel Zeit verging, bis Gottes Haus tatsächlich gebaut wurde. Gott hatte sein Volk bereits aus Ägypten geführt, um sich ein Königreich und eine Wohnstätte auf der Erde zu gewinnen, und doch hinderte ihr mangelndes Mitgehen seinen Plan über Generationen hinweg. Erst mit David und Salomo kommt es wirklich zum sichtbaren Haus Gottes auf dem Berg Zion, an genau dem Ort, an dem Abraham seinen Sohn opfern sollte. Hinter diesen historischen Berichten steht eine geistliche Linie, Gott verfolgt geduldig ein Ziel, nämlich in Christus und in seinem Leib, der Gemeinde, eine Wohnung auf der Erde zu haben. Der Tempel auf Zion, Christus im Zentrum von Gottes Plan. Wenn der Bericht über den Tempelbau mit einer so nüchternen Zeitangabe einsetzt, im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im 4. Jahr der Regierung Salomos, da baute er das Haus für den Herrn, öffnet sich darin ein weiter Blick auf Gottes Geduld. 480 Jahre lang trägt er ein Ziel in seinem Herzen, ohne es fallen zu lassen, ein Haus auf der Erde, in dem er wohnen kann. Befreiung aus Ägypten war nicht Endpunkt, sondern Anfang, Gott wollte sein Reich aufrichten und inmitten seines Volkes wohnen. Doch er wartet, bis ein Mensch wie David aufsteht, einer, der sein Herz nicht an eigenes Königtum hängt, sondern sich mit Gottes eigenem Verlangen verbindet. So wird David zum Wegbereiter, er empfängt die Zusage eines bleibenden Hauses und Königtums, sammelt Material, ordnet den Dienst und übergibt seinem Sohn einen klaren, von Gott gezeichneten Plan. Wie geduldig ist unser Gott? Er führte ein Volk aus Ägypten heraus mit der Absicht, sein Königreich und sein Haus, den Tempel, aufzubauen. Doch seine Auserwählten arbeiteten nicht mit ihm zusammen, und so konnte er dies erst zur Zeit Davids vollbringen. Deshalb war David Gott so wohlgefällig, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Gottes Herz war auf sein Königreich und sein Haus gerichtet. Dieser Plan ist unlösbar mit einem bestimmten Ort verbunden. Der Tempel steht nicht irgendwo, sondern auf dem Berg Moria in Jerusalem, auf dem Boden Zions. Auf demselben Höhenzug hatte Abraham einst den geliebten Isaak als Brandopfer hingegeben, als Gott sprach, nimm jetzt deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Jahrhunderte später kauft David dort die Tenne des Jebusiters Onan und baut einen Altar, an dieser Stelle erkennt er, dass hier soll das Haus Gottes, des Herrn, sein. Moria wird zu Zion, zu dem Ort, an dem Opfer, Gericht und Gnade ineinander greifen. In dieser Verdichtung von Geschichten deutet sich an, was Gott wirklich im Sinn hat, auf demselben Boden, auf dem Isaak fast geopfert wurde und David opferte, wird später Golgatha liegen, wo Christus, der wahre Sohn, tatsächlich sein Leben hingibt. So ist der Tempel mehr als ein prachtvolles Kultgebäude. Er ist ein groß angelegtes Gleichnis für Christus selbst. In ihm trifft sich das, was Moria vorzeichnet, Gott richtet die Sünde und schenkt zugleich Gnade, er verlangt Opfer und offenbart Herrlichkeit. Wenn Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten, verbindet er den steinernen Tempel mit seinem eigenen Leib. Der Ort, an dem Gott wohnt, ist nicht zuerst Architektur, sondern Person. Der Tempel auf Zion ist steingewordene Verheißung, dass Gott in Christus mitten unter Menschen Wohnung nimmt und seine Herrschaft aufrichtet. Gleichzeitig zeigt sich am Tempel eine andere Linie, aus vielen Steinen entsteht ein einziges Haus. Was in Salomos Tagen äußerlich sichtbar war, erfüllt sich heute im Verborgenen, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Die Wohnung Gottes ist der Leib Christi, aufgebaut aus vielen lebendigen Steinen. Dass Salomo nicht nach eigener Fantasie bauen dürfte, sondern nach dem von David empfangenen Plan und mit von ihm bereiteten Materialien, zeigt, dass Gottes Haus nicht auf menschlicher Kreativität, sondern auf göttlicher Offenbarung beruht. Auch heute entsteht die Gemeinde nicht durch religiöse Erfindungsgabe, sondern indem Menschen sich von Gottes Willen bestimmen und in das einbinden lassen, was er schon wirkt. Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Zi, das ist der 2. Monat, da baute er das Haus für den Herrn. Und er sprach, nimm jetzt deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, Isaak, und zieh in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Die Geschichte des Tempelbaus lädt dazu ein, das eigene Leben nicht nur als Summe persönlicher Erfahrungen zu sehen, sondern im Licht von Gottes langem Atem. Hinter Befreiungen, Umwegen und Verzögerungen steht ein Herz, das auf Gemeinschaft aus ist. Wer sich wie David innerlich mit diesem Ziel eins macht, entdeckt, dass Gottes Geduld nicht zur Trägheit ermutigt, sondern zur Hingabe. Er darf Teil eines Werkes werden, das über die eigene Lebensspanne hinausreicht, weil es mit Christus und seiner Wohnung verbunden ist. Christus als Tempel, Gottes Wohnstätte und unsere Identität. Als Salomo beginnt, das Haus des Herrn zu bauen, geschieht etwas Unumkehrbares. Die bewegliche Stiftshütte, die Israel durch die Wüste begleitet hatte, wird durch ein festes Haus ersetzt. Und das Haus, das der König Salomo für den Herrn baute, 60 Ellen seine Länge und 20 seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Aus einem Zelt, das ständig auf- und abgebrochen wurde, wird ein Tempel mit bleibender Form. Dieser Übergang weist über sich hinaus. Die Stiftshütte war bereits ein Bild für Gottes Gegenwart unter seinem Volk, aber sie deutete auf etwas Volleres hin, auf den, in dem Gott in endgültiger Weise Wohnung unter Menschen nimmt. Der Tempel bezeichnet zunächst den menschgewordenen Christus als Gottes Wohnung auf der Erde. Das Neue Testament legt diese Linie klar. Über Jesus heißt es, und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Gott schlägt sein Zelt nicht mehr in Zwischenräumen der Geschichte auf, sondern bindet sich an einen menschlichen Leib. Wenn Christus später von seinem Leib als diesem Tempel spricht und sagt, Größeres als der Tempel ist hier, tritt der eigentliche Sinn des Hauses auf Zion hervor, Christus ist die wahre Wohnstätte Gottes. In ihm ist Gott erreichbar, ansprechbar, erfahrbar. Der steinerne Tempel konnte nur andeuten, was in der Person des Sohnes Wirklichkeit wird. Doch damit ist der Tempel noch nicht ausgeschöpft. Die Schrift wagt eine gewaltige Ausweitung, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Was in Christus einzigartig ist, Gott wohnt in einem Menschen, wird in der Gemeinde zur Gemeinschaftserfahrung, viele Glaubende, aber ein Tempel. Paulus beschreibt diese Wirklichkeit so, in Christus wächst der ganze Bau, zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miteinander aufgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Der eine Christus bleibt Mitte und Maßstab, doch er erweitert sich in seinem Leib, so dass seine Gegenwart nicht auf einen Ort beschränkt, sondern im Geist überall dort erfahrbar ist, wo Menschen in ihm zusammenkommen. Die architektonischen Details des Tempels spiegeln Aspekte dieser geistlichen Identität. Die Fenster, hoch angebracht und nach außen geöffnet, lassen Licht und Luft herein. Sie sprechen von dem lebengebenden Geist, durch den der himmlische Atem und das Licht Gottes in die Gemeinde einströmen. Ohne diesen ständigen Zufluss würde Gottes Haus stickig und dunkel werden. Das Heilige und das Allerheiligste, durch eine Wand getrennt und doch innerlich aufeinander bezogen, erinnern daran, dass auch im Menschen eine verborgene Mitte existiert, der Geist als innerster Raum, der für Gottes unmittelbare Gegenwart reserviert ist. Dort will der Heilige Geist wohnen, während Seele und Leib in den äußeren Bereichen des Baus stehen und von innen her geprägt werden. Und das Haus, das der König Salomo für den Herrn baute, 60 Ellen seine Länge und 20 seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Und das Wort wurde Fleisch und stiftzütete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Das Bild vom Tempel als Christus und als Gemeinde lädt dazu ein, die eigene Identität tiefer aus Christus herzuleiten. Wer sich als Wohnraum Gottes versteht, beginnt anders über Beziehungen, Entscheidungen und auch über Schwachheit nachzudenken. Nicht Leistung, sondern Gegenwart steht im Mittelpunkt, Gott möchte inmitten gewöhnlicher Menschen wohnen. Diese Einsicht macht nicht stolz, sondern still dankbar und schenkt Mut, das eigene Herz immer wieder für den Geist zu öffnen, der Licht, Atem und Gemeinschaft in dieses Haus bringt. Die Materialien und Geräte, ein Bild für Christus und unser geistliches Leben. Wenn der Blick von der äußeren Gestalt des Tempels zu seinen Materialien und Geräten übergeht, vertieft sich das Bild von Gottes Wohnung. Nichts ist zufällig, jedes Element trägt eine eigene Sprache. Das Innere des Hauses ist von Gold überzogen, der Hinterraum war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Gold steht in der Schrift für die göttliche Natur. Das Wände, Decke und Geräte damit bedeckt sind, zeigt, was Gottes Haus im Innersten prägt, ist nicht menschliche Qualität, sondern Gottes eigenes Wesen. Wo er wohnt, soll seine Herrlichkeit das Bestimmende sein, nicht das, was Menschen vorzuweisen haben. Alle Materialien für den Bau von Gottes Tempel und all sein Gerät haben in der Typologie ihre Bedeutung. Neben dem Gold begegnet das Holz in verschiedenen Varianten, Zedernholz an Wänden und Decke, Zypressenholz für den Boden, Ölbaumholz für Türen und Cherubim. Holz wächst aus der Erde, es ist ein sprechendes Bild für Menschlichkeit. Zedernholz, dauerhaft und widerstandsfähig, weist auf eine Menschlichkeit hin, die die Vergänglichkeit überdauert, ein Hinweis auf Christus als den Menschen in der Auferstehung. Zypressenholz ist harzreich und wetterfest, es erinnert an den leidenden Christus, dessen Menschsein durch Tod hindurchgegangen ist. Ölbaumholz verweist mit seinem Ölreichtum auf den gesalbten Menschen, den Christus, der in der Kraft des Geistes handelt. So verbinden sich in der Architektur göttliche Natur und vollkommene Menschlichkeit zu einem Ganzen, ein Abbild dessen, was in der Person Jesu vollendet ist und was Gott in seiner Gemeinde widerspiegeln will. Die Steine des Tempels vertiefen diese Linie. Es heißt, dass man große, kostbare Steine zurechtmachte und dass die Steine an anderer Stelle vollkommen bearbeitet wurden, so dass beim Bau weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug zu hören war. Stein steht für Festigkeit, aber kostbare Steine tragen das Merkmal der Umwandlung, aus rohem Material wird etwas Transparentes, Schönes. So ist Christus selbst in die Begrenzung des Fleisches hinabgestiegen, das Wort wurde Fleisch und hat in seinem Leib das Gericht über die Sünde getragen, damit aus Menschen, die von Natur aus hart und ungeformt sind, lebendige, passend zugerichtete Steine werden konnten. Die Lautlosigkeit beim Aufbau des Hauses lässt ahnen, wie tief diese Umwandlung im Verborgenen geschieht, nicht spektakulär, aber wirksam. Bronze tritt vor allem im Vorhof in Erscheinung, in Säulen, Gestellen und im großen Wasserbecken, dem Meer. Bronze wird in der Schrift mit Gericht verbunden, mit der Tragfähigkeit, die das Feuer standhält. Der bronzene Altar und das bronzene Meer vergegenwärtigen den Christus, der unter Gottes Gericht steht, ohne daran zu zerbrechen. Er nimmt die Last der Sünde auf sich, damit der Weg zur Wohnung Gottes frei wird. Das Meer, in dem die Priester sich wuschen, und die 10 Kessel, in denen die Geräte gereinigt wurden, veranschaulichen die Wirkung des Geistes, der auf der Grundlage des Kreuzes alles Unreine wegnimmt. So heißt es über das Heil in Christus, dass wir gerettet wurden durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Reinheit im Haus Gottes ist demnach nicht Ergebnis angestrengter Selbstdisziplin, sondern Frucht einer tiefen, immer neu wirkenden Reinigung, die vom gekreuzigten und auferstandenen Christus ausgeht. Und der Hinterraum war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit und 20 Ellen hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Auch den Zedernholzaltar überzog er. Und der König gebot, große Steine, kostbare Steine, aus dem Fels herauszuhauen, um das Fundament des Hauses mit behauenen Steinen zu legen. Die symbolische Sprache der Tempelmaterialien öffnet einen Zugang zu Christus, der Kopf und Herz zugleich anspricht. Wer Gold, Holz, Stein, Bronze, Brot, Licht und Räucherwerk als Hinweise auf ihn liest, entdeckt in ihnen Einladung statt Forderung, Einladung, sich reinigen zu lassen, statt sich selbst zu rechtfertigen, sich nähren zu lassen, statt aus eigener Kraft zu leben, sich erleuchten zu lassen, statt im Dunkeln zu tasten, sich in das leise Aufsteigen des Gebets hineinzufinden. Daraus erwächst eine stille Freude an dem Gott, der nicht nur Wohnung sucht, sondern auch alles schenkt, was dieses Haus braucht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.